Liebe Gemeinde, wenn Thorsten mich nach dem Gottesdienst darüber informieren würde, dass er 15 Leute zum Mittagessen eingeladen hat, zu uns nach Hause für heute, er aber leider keine Zeit hat zu kochen, dann wäre ich doch etwas überfordert. Ich würde definitiv meine Komfortzone verlassen, die Zone, in der ich mich sicher und wohl fühle. Für mich bedeutet Komfortzone, dass ich planen kann, dass ich weiß, was passieren wird, so gut es denn irgendwie geht, alle Informationen habe, bevor ich in diese Situation hineinkomme. Und das heißt sicher nicht kochen für 15 Personen spontan bei mir zu Hause. Wenn ich das eine Woche vorher weiß, dann kann ich mich darauf vorbereiten. Ich kann einkaufen, ich kann mir überlegen, was ich koche, vielleicht mir sogar noch Hilfe holen. Dann wäre ich wahrscheinlich im Bereich meiner Lernzone. Also in dem Bereich, in dem ich das noch gut aushalten kann, keine Panik bekomme und weiß, ich werde das wahrscheinlich irgendwie hinkriegen, auch wenn ich mich nicht ganz so super wohl darin fühle, weil ich eben darin nicht so viel Erfahrung habe. Aber ich wäre optimistisch, dass ich das irgendwie hinkriegen würde und keiner verhungert. Wenn ich aber spontan für 50 Leute kochen sollte und das unbedingt sein muss aus irgendeinem Grund, dann wäre ich absolut in meiner Panikzone, denn das schaffe ich nicht. Das kann ich einfach nicht. Ich habe weder die Töpfe noch die Erfahrung, noch wüsste ich überhaupt, wo ich anfangen sollte. Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit am Küchentisch oder vorm Herd stehen und überlegen, Hilfe, 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 Panikzone, wie der Name schon sagt. Einige von euch werden darüber lächeln und sagen, 50 Leute, meine leichteste Übung. Spontan Besuch empfangen, wo ist das Problem? Dann sieht eure Panikzone einfach etwas anders aus. Vielleicht zum Beispiel, wenn ihr vor einer großen Menschenmenge etwas sagen sollt oder wenn ihr in ein Flugzeug steigen sollt, wenn ihr einer Kindergruppe eine Geschichte erzählen sollt, eine E-Mail schreiben sollt im Computer. Wo sich wohl die Jünger in der folgenden Szene, die ich gleich vorlesen werde, befanden? In welcher Zone? In der Komfortzone, in der Lernzone oder in der Panikzone? Ich lese einen Teil des Predigttextes. Wir werden das so machen, dass heute der erste Teil der Predigt kommt und in 2 Wochen der zweite. Also herzliche Einladung schon mal für in 2 Wochen. Ich lese den Text aus Lukas 9, ab Vers 10. Das ist der Text, der heute dran ist für den Sonntag. Und ich dachte, den nehmen wir uns auch mal vor. Lukas 9, Vers 10. Als die Apostel, also die 12 Jünger, zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten, schick die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja doch an einem einsamen Ort. Jesus erwiderte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Soweit der Text für heute. Da sind tausende von Menschen, die schon lange zuhören, wie Jesus predigt. Einige hochkonzentriert, andere warten nur darauf, dass er mit den Heilungen endlich anfängt und es wird langsam Abend. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Und auf einmal merken die Jünger, da sind so viele Menschen. Nicht, dass sie das nicht auch schon vorher gemerkt haben, aber sie merken, wir müssen uns irgendwie kümmern. Und sie haben eine gute Idee. Sie wollen die Leute loswerden. Und damit natürlich auch die Verantwortung. Ein schlauer Plan. Jesus gibt den Ball aber sofort weiter und sagt, gebt ihr ihn doch zu essen. Ich bitte euch, dass ihr euch mal vorstellt, soweit es denn irgendwie möglich ist, dass ihr einer der Jünger seid. Diese Menschenmenge, der Ball kommt zurück, macht ihr doch mal. Wie würdest du dir dabei gehen? Was würdest du denken? Welche Gefühle würden in dir hochkommen, wenn du diese Aufforderung hättest, ach nö, macht ihr das doch mal. Lasst uns mal einen kleinen Moment Zeit nehmen, das jeder für sich das mal vielleicht so ein bisschen erspürt, wie würde es ihm in so einer Situation ergehen, und wer will, kann dann gleich auch was dazu sagen. Aber wir sind mal einen ganz kleinen Moment still und versuchen mal so zu erspüren, wie wird es mir wohl gehen. Wer hat ein Gefühl dazu oder einen Satz, den er Jesus sagen würde? Ich wiederhole das nochmal. Herr, alleine schaffe ich das nicht, ich brauche Hilfe. Dankeschön. Noch weitere Sätze oder Gefühle?
Ja, ich hätte zwei. Das eine ist, ich würde als Jünger sagen, na, jetzt können ja mal die Elite-Jünger, die Petrus und so mal zeigen, was sie können. Die führen ja immer den roten Mund. Und das andere, was ich hätte, wäre, er trickst ja immer. Er holt ja immer irgendwas plötzlich aus dem Überraschungsbeutel heraus, mal sehen, was er jetzt.
Einmal lass mal die drei, die sonst immer hier vorangehen, mal gucken, was die so drauf haben, die Elite. Und der andere Gedanke, Jesus hat immer noch was in der Trickkiste. Wollen wir mal schauen, was das diesmal ist. Dankeschön, Stefanie. Ja, den Ball wieder zurück. Jesus, erst du, dann mache ich gerne mit. Jetzt braucht man mal jemanden, der richtig organisieren kann, ja. Man verhungert nicht, wenn man mal einen Tag nicht zu essen hat. Hallo, ist doch nicht so schlimm. Man kann auch mal im Gras schlafen. Da kann man sich schön wärmen aneinander. So kalt kann das doch nicht sein. Ich glaube, ich wäre ein bisschen sickig geworden. So, wieso ich jetzt? Was soll das? Aber dazu seid ihr alle zu nett wahrscheinlich. Für die Jünger war das auf jeden Fall eine Situation, in der sie so noch nicht waren. Sie haben schon vieles andere erlebt, aber das so noch nicht. Das war etwas Neues. Kein Grund zur Panik, aber so ganz komfortabel war das nicht. Es war schon eine Herausforderung. Und ich würde mal sagen, die waren bestimmt in ihrer Lernzone. Also nicht Komfort, so alles toll, alles gut, alles sicher, auch keine Panik, aber so was Neues. Mal schauen, wie das so geht. Überliefert sind uns zwei Reaktionen der Jünger, zwei Vorschläge stehen im Raum. Das, was da ist, nehmen. Sie hatten ja dann das Angebot, wo wir nächstes Mal drauf kommen, 5 Brote, 2 Fische. Aber ziemlich deutlich wurde jedem, der ein bisschen Mathe in der Schule gehabt hat, natürlich klar, das reicht vielleicht für die Jüngerschar und Jesus, aber für mehr nicht. Der andere Vorschlag, was kaufen für über 5000 Leute, das wird ein bisschen teuer, so viel Geld hat einfach niemand. Selbst wenn das Geld da wäre, dann wäre nicht so viel Brot zu kaufen da. Fazit, was Sie haben, genügt nicht. Offensichtlich gibt es keine Lösung für diese Herausforderung. Aus dem Ärmel schütteln können die Jünger das auf jeden Fall nicht. Ich frage mich, was bezweckt Jesus eigentlich mit dieser Herausforderung? Damit, dass er den Ball weiterspielt, gebt doch ihr ihn zu essen. Ich denke, Jesus wollte ein paar Dinge auf jeden Fall nicht. Er wollte die Jünger sicher nicht bloßstellen und mal so zusehen, wie die so richtig das Ding versemmeln und es nicht schaffen. Das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht mal, dass er sie an die Grenze bringen wollte. Seht mal, was ihr ohne mich alles nicht schafft. Ich glaube auch nicht, dass Jesus die Verantwortung loswerden wollte. So nach dem Motto, ach, jetzt habe ich die ganze Zeit, jetzt könnt ihr mal, ich brauche mal ein bisschen Pause. Ich denke, dass Jesus wollte, dass die Jünger mitmachen. Er will die Jünger mit im Boot haben, mit in der Verantwortung. Er will, dass sie nicht nur Zuschauer sind, sondern mitgestalten. Er will, dass sie aktiv an dem mitwirken, was er macht. Er will, dass sie nachdenken, das haben sie ja gemacht, ein bisschen zumindest, dass sie sich mitverantwortlich fühlen, das war ansatzweise auch zu sehen, und dass sie vor allem dieses Problem nicht auf Jesus abwälzen. Das müssen sie nochmal üben. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus zeigen will, die Jünger und er, die sitzen im gleichen Boot. Und dass er sagen will, das ist jetzt hier nicht nur mein Ding, das ist unser gemeinsames Ding, was hier passiert. Unsere gemeinsame Verantwortung. Ihr dürft mitgestalten, ihr könnt mitgestalten, ihr sollt mitgestalten. Meine Überschrift für diesen ersten Part des Textes wäre mitgestalten statt zuzugucken. Die Jünger haben schon eine Menge mitgemacht. Die haben auch nicht nur zugeguckt bis jetzt. Vor dieser Begebenheit lesen wir am Anfang des Lukas, des 9. Kapitels des Lukas-Evangeliums Folgendes. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Also da sind sie doch mit im Boot. Die machen genau das, was Jesus auch gemacht hat und erfüllen diesen Auftrag. Sie predigen und sie heilen Kranke. Das, was sie an Jesus gesehen haben, setzen sie um. Und zwar ohne ihn, er war gar nicht dabei. Er sendet sie, aber er ist nicht dabei. In Lukas 9, Vers 6 heißt es, die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Ganz unspektakulär berichtet Lukas, dass die Jünger einfach das machen, was Jesus gesagt hat. Predigen, Kranke heilen. Wo ist das Problem? Geht doch. Sie sind also mit im Boot, sie machen mit. Aber hier kommt eine neue Herausforderung. Wieder woanders mitmachen, etwas Neues lernen. Ich finde an dieser Szene, wo Jesus sagt, gebt doch ihr ihn zu essen. Ihr habt doch Erfahrung gemacht. Nicht genau das, aber irgendwie ähnlich. Wird deutlich, wie Jesus sich Nachfolge vorstellt. Wie er das grundsätzlich sich vorstellt, wenn Menschen mit ihm unterwegs sind. Er will nämlich Menschen, die wirklich mit dabei sind, nicht nur Zuschauer. Ich mag ja Fußball, aber nur gucken, nicht mitmachen. Jesus will solche Leute zumindest nicht, was das Thema Nachfolge angeht. Nur gucken, das ist ihm zu wenig. Er will Leute, die in seiner Nähe sind. Nicht nur aus der Entfernung gucken, wie andere Leute mit ihm Erfahrung machen, sondern dieselbe Erfahrung mit ihm machen. Er will auch Leute, die Verantwortung übernehmen. Leute, die mitdenken, mitgestalten. Es ist so einfach, aus sicherer Entfernung zuzugucken und hinterher zu sagen, also ich habe es mir gleich gedacht, dass es so nicht klappt. Jesus will Leute, die gleich mitdenken und überlegen, was kann denn gehen und was nicht. Liebe Gemeinde, bei der Geschichte Gottes mit seinen Menschen ist das so ein Thema, das sich wie ein roter Faden durchzieht. Dass das Wirken Gottes und das Wirken des Menschen immer irgendwie zusammengehören. Oder oft, ganz, ganz oft. Gottes Wirken geschieht im Miteinander mit dem Handeln des Menschen. Er will, dass wir mitmachen, mitmischen, uns einmischen. Sein Handeln in dieser Welt schließt unser Handeln mit ein. Und das wird schon deutlich im Schöpfungsbericht, ganz am Anfang. Da bekommt der Mensch gleich eine Aufgabe, von wegen Schlaraffenland und die Trauben wachsen uns in den Mund. Nee, nee, da ist ganz schön Aktion angesagt. Ein Garten bepflanzen, bewahren, bebauen. Alle von euch, die einen Garten haben und den auch entsprechend pflegen, die wissen, dass das ganz schön Arbeit ist. Nicht einfach nur rumsetzen, auch genießen, klar, aber eben auch eine Aufgabe. Gott nimmt uns Menschen hinein in die Gestaltung dieser Welt. Ich glaube, das wird gleich am Anfang schon beim Schöpfungsbericht ganz deutlich. Das ist ein Prinzip Gottes für uns Menschen und für diese Welt, für die Gestaltung, aber auch für die Erhaltung dieser Welt. Und wir finden immer wieder im Alten Testament die Ansage, nur um ein Beispiel rauszugreifen, dass Gott seinem Volk sagt, und kümmert euch um die Witwen und Waisen. Seht zu, dass es nicht nur euch gut geht persönlich und dass ihr schöne Gottesdienste feiert und Brandopfer bringt. Kümmert euch um die, die das selber nicht schaffen. Macht mit, guckt, wer Hilfe braucht. Seid nicht nur bei euch, sondern auch bei den anderen. Ich glaube, dass wir mit dieser Verantwortung, mit diesem Auftrag in die Welt gehen sollen. In der Abhängigkeit von Gott natürlich, aber in Verantwortung hinausgehen und gucken, was gibt es denn zu tun. Uns nicht anpassen, aber mitmachen. Gottes Welt wahrnehmen und gestalten, was es zu gestalten gibt. Gott will sein Reich bauen. Vor allem in den Evangelien ist ganz viel, vor allem bei Matthäus, die Rede von Gottes Reich, vom Himmelreich, Reich der Himmel. Gottes Reich ist da, wo sein Wille geschieht. Wo Gutes geschieht, wo etwas passiert, was Gott ehrt, sei es mit Worten oder mit Taten, mit Gedanken und was Menschen hilft. Da, wo wir uns einsetzen dafür, dass ein Mensch zu sich findet, da ist Reich Gottes. Da, wo wir uns dafür mit einsetzen, dass der Mensch Gott erlebt, da ist das Reich Gottes. Wo wir uns für Frieden einsetzen, für Gerechtigkeit in dieser Welt, da ist überall Reich Gottes. Nochmal zu den Jüngern. Die Jünger hatten ganz schön schlauchige Tage hinter sich. Predigen und heilen. Jetzt war offensichtlich was anderes dran. Sich um die Menschen kümmern, die jetzt vor ihnen waren. Sie und ihre Bedürfnisse wahrnehmen, für ihre Verpflegung sorgen, sich darum kümmern, dass es ihnen gut geht. Auch das ist ein Grundprinzip der Nachfolge. Das, was eben noch dran war, war eben dran. Es kann sein, dass jetzt was völlig anderes dran ist. Und das heißt nicht, dass das andere verkehrt war. Aber jetzt kann etwas anderes dran sein. Es gibt nicht die eine richtige Aufgabe, die wir als Nachfolger Jesu ein für alle Mal tun können. Es gibt immer wieder eine neue Aufgabe, eine andere Aufgabe. Immer wieder ist was anderes dran. Immer wieder schickt Gott uns einen anderen Menschen, der unsere Fürsorge und Liebe braucht. Was ist dran? Manchmal ist es genau der Mensch, der vor uns ist, vor uns sitzt. Wir übersehen manchmal das Naheliegende oder den nahestehenden Menschen und warten so auf den großen Auftrag Gottes. Oft ist es viel leichter, Geld für ein Waisenhaus in Uganda zu spenden, als sich um jemanden zu kümmern, der jetzt meinen Besuch braucht oder ein Gespräch. Die Frage gehört zur Jüngerschaft und zur Nachfolge dazu: Was ist jetzt dran? Ich finde einen Gedanken an dieser ersten Hälfte des Textes sehr beruhigend, will ich mal sagen, oder mutmachend. Jesus sagt: Gebt ihr ihnen zu essen. Er knöpft sich eben nicht die Elite-Jünger oder den Petrus mit der großen Klappe raus und sagt: Mach du mal, sondern er hat die ganze Jüngerschar vor Augen, die Jüngergemeinschaft. Weil Jesus weiß, in Gemeinschaft geht manches, was alleine nicht geht. Auch wenn ich mir viel Mühe gebe, ohne technische Hilfsmittel kann ich nicht mehrstimmig singen. Das schaffe ich einfach nicht. Da kann ich wollen und üben, so viel ich will. Alleine kann ich nicht mehrstimmig singen. Das geht nur in der Gemeinschaft. Vielleicht haben wir da manchmal mehr Stimmen, als wir so wollen. Aber zumindest ein Chor funktioniert nur mit mehreren Leuten. In einer Gemeinschaft ergänzen wir einander. Was der eine nicht kann, das kann dann der andere übernehmen. Der eine sieht die Not, ein anderer hat eine Idee und ein dritter setzt sie mit Hilfe noch anderer um. Ich bin übrigens gegen dieses Prinzip, wer eine Idee hat, muss sie auch umsetzen. Weil ich glaube, dass Teamwork tatsächlich anders funktioniert. Es gibt Menschen, die sind, ich sag mal, von Berufs wegen Ideenlieferanten. Die geben Ideen in diese Welt hinein, in die Gemeinde. Die sprudeln nur so über. Da mag manche unbrauchbare Idee sein, aber es sind eben auch viele gute Ideen dabei. Aber andere müssen das umsetzen. Wenn einer das alles macht, dann geht das nicht. Christliche Gemeinschaft ist wichtig, weil wir einander ergänzen, weil keiner alles kann. Wenn wir zum Beispiel sagen würden, dass einer alleine das Straßenfest hätte ausrichten sollen. Also ich hätte das nicht machen wollen. Organisieren, Würstchen grillen, die Hüpfburg betreuen, gleichzeitig noch Gespräche führen und Kaffee ausschenken und was nicht noch alles. Nee, hätte ich einfach nicht geschafft. Ich sehe noch dieses Forum vor mir, als wir uns getroffen haben, um das Straßenfest zu planen und Ideen entwickelten. Was können wir machen? Und wie die Ideen da so durcheinander sprudelten. Aber wir brauchen eine Hüpfburg, ja, ich mache das. Und Grillen, wer kauft ein? Ja, das mache ich. Und wie wäre es mit einer Tombola? Und wir brauchen auch Kuchen, das machen wir. Ich war bei diesem Forum gar nicht dabei zum Straßenfest. Aber ich sehe das vor mir, weil ich weiß, wie sowas ist. Wie ein Team, wie Menschen, wenn sie miteinander solche Ideen entwickeln, 1000-mal besser funktionieren, als wenn einer da sitzt und sagt, oh, was könnte man denn vom Straßenfest bloß machen? Oh, Kuchen, auf jeden Fall. Oder der Alpha-Kurs, den hätte einer alleine überhaupt nicht auf die Beine stellen können. Gruppenleitung, Gesprächsführung, Technik, begrüßen, Kontakt halten, an 10 Abenden für 10 bis 18 Leute kochen, eine passende Deko dazu, abwaschen, aufräumen, zu dem Essen noch einen leckeren Nachtisch immer. Viele von euch haben gebetet für den Kurs, für die Mitarbeiter, für die Teilnehmer. Wir haben uns finanziell an diesem Kurs beteiligt. Wir haben einiges aus dem Gemeindehaushalt dazu beigetragen. Das ist Teamwork. Sowas geht nur als Teamwork, als christliche Gemeinschaft. Und so ergänzen wir uns auch nicht nur innerhalb einer Gemeinde, sondern wir als verschiedene Gemeinden und Denominationen, Gemeinde- und Kirchenrichtungen ergänzen uns. Bestimmte Arten von Gemeinden erreichen bestimmte Leute und andere wieder andere. Einige Kirchen kümmern sich besonders um bestimmte Länder und versuchen da zu helfen. EBM und Maser wieder woanders. Wir brauchen auch da das christliche Miteinander, um diese Welt mitgestalten zu können. Keine Kirche schafft das alleine, wir brauchen einander. Ich habe den Text ja nun nicht ganz vorgelesen. Wie viele Menschen sind eigentlich durch dieses Speisungswunder zum Glauben gekommen? 5000 Männer dazu, Frauen und Kinder, alle werden satt, aber wie viel kommt zum Glauben? Keine Ahnung, das wird uns nicht berichtet. Es scheint für diese Aktion irrelevant zu sein. Es geht hier nicht darum, wer zum Glauben kommt. Es geht darum, dass die Anwesenden versorgt sind. Und es geht darum, dass die Jünger verstehen, sie sind mit Jesus in einem Boot. Man kann nicht von allem alles erwarten. Manchmal geht es einfach um die Versorgung oder um eine Erkenntnis. Ursprünglich hatte Jesus mit den Jüngern ja was ganz anderes vorgehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch im Ohr habt. Jesus zog sich zurück, um mit den Jüngern alleine zu sein. Ein bisschen Ruhe haben. Mal zu hören, wie war es denn unterwegs? Ihr wart in verschiedenen Dörfern. Was habt ihr erlebt? Wie ging das mit dem Predigen? Wer hat sich da als besonders begabt herausgestellt? Wie war das mit den Heilungen? Was hattet ihr alles für Krankheiten? Jesus wollte sicherlich hören, was die Jünger erlebt haben, wie es ihnen ergangen ist. Er wollte ihnen eine Pause gönnen, ein bisschen Ruhe und sicherlich auch die Stärkung durch die Gemeinschaft. Und dann klingelt es, quasi. Jemand stört. Und zwar die Menschen, die kommen und was wollen, mal wieder. Sie stören Jesus und die Jünger in ihrer wohlverdienten Pause. Wie wäre unsere Reaktion gewesen? Auch manchmal Typsache. Einige hätten sofort gesagt, klar, ich bin voll dabei. Andere hätten gesagt, ich brauche jetzt immer noch Pause. Jesus fordert an dieser Stelle seine Jünger heraus, diese Störung als positiv zu betrachten. Nicht als Störung, sondern als eine Chance. Als eine Chance, Gott zu erleben. Als Chance, die eigenen Erfahrungen weiterzugeben. Vielleicht auch als Chance, Grenzen zu überwinden. Liebe Gemeinde, wir glauben manchmal, dass es uns dann am besten geht und dass wir Gott am besten dann erleben, wenn alles so schön nach Plan läuft. So wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn der Tag so läuft mit dem, was alles vorgesehen ist und wir alles dann so abhaken können, der Tag nach unserer Zufriedenheit verläuft. Dann ist es ein guter Tag und dann haben wir Gott am besten erlebt. Ich glaube, dass Gott da manchmal meistens, oft eine andere Sicht hat, dass er unseren Tag, unsere Woche, unser ganzes Leben nicht danach beurteilt, wie glatt alles läuft. Ich glaube, dass Gott manchmal leichter in einer Störung zu erleben ist, als in dem normalen Alltag. Ich denke, dass wir anstatt uns über Störungen zu ärgern, mal anfangen sollten, Gott zu fragen, was hat es mit dieser Störung auf sich? Vielleicht ist es nicht so einfach, sich gleich darüber zu freuen. Juhu, endlich jemand, der mir meine Pläne durcheinander haut. Aber vielleicht ist es an der Zeit, mal zu sagen, okay, hier ist eine Störung, da muss doch noch irgendwas sein. Wie kann ich in dieser Störung Gott erleben, für Gott da sein, über mich hinauswachsen? Das ist allerdings eindeutig ein Verlassen der Komfortzone. Gott mutet uns zu, dass wir nicht störungsfrei durch unser Leben gehen, im Gegenteil. Wann verläuft ein Tag schon mal so, wie wir ihn geplant haben? Vielleicht erinnert ihr euch einen Tag. Vielleicht sagt ihr, war doch gestern. Ich weiß es nicht. Oder letzte Woche, letztes Jahr. Gar nicht. Eine Störung ist eine Chance, Gott zu erleben. Das ist nicht immer leicht. Davon bin ich überzeugt. Aber ich glaube, dass sich das lohnt, neu auf diese Störungen, die da sind, zu gucken. Und zu gucken, was ist das, was ich hier erleben kann, tun kann? wie kann ich mich verändern durch diese Störung, abgesehen davon, dass ich vielleicht jemandem helfen kann. Ich würde diese Störung natürlich nicht mit Absicht herbeiführen. Ich hatte neulich eine Störung und ich habe meinen Terminkalender verloren. Das war ganz schön mistig. Der Flughafen hat den entweder nicht mitgeliefert und ich war eindeutig auch nicht mehr komfortabel mit dieser Situation, dass ich nicht wusste, was passiert. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich was daraus gelernt habe. Vielleicht sage ich euch das nochmal eines Tages. Der Terminkalender ist wieder da, ich freue mich. Aber spannend ist die Zeit dazwischen. Was mache ich eigentlich, wenn ich nicht mehr weiß, was passiert? Wie gehe ich damit um? Ich kann das nicht so gut, weil ich einen Plan brauche. Bei euch, wie gesagt, mag das anders aussehen. Ich würde diese Störung nicht mit Absicht herbeiführen. Ich würde nie mit Absicht meinen Terminkalender wegschmeißen. Aber wenn es denn soweit ist, möchte ich lernen, damit umzugehen und auch das als Chance zu sehen. Vielleicht schaffe ich das bei der nächsten Störung nicht sofort rumzujammern, dass jemand meine Pläne durchkreuzt, sondern zu gucken, wo Gott in dieser Störung ist und wie ich ihn erleben kann. Ich habe vor einiger Zeit von meinem Bruder eine Karte erhalten, da stand drauf: Life is what happens while we are making other plans. Zu Deutsch ungefähr: Das Leben geschieht, während wir anderweitig Pläne machen. Oder anders formuliert: Das Wesentliche geschieht wahrscheinlich abseits deiner Pläne. Da, wo etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Das, was wichtig ist, steht vielleicht nicht im Terminkalender. Es geschieht zwischendurch und manchmal in einer Störung. Die Jünger auf jeden Fall erleben Gott hier ganz neu in dieser Störung. Und die meisten von euch kennen die Geschichte, wie sie ausgeht. Die Jünger sammeln hinterher den Rest ein und sie erleben, wie großartig Gott ist, was da alles übrig bleibt, wie er gesorgt hat für diese Menschen. Wahnsinn. Ein letzter Gedanke. Ich finde faszinierend, was Jesus seinen Jüngern zutraut. Gebt ihr ihnen zu essen? Was wäre eigentlich passiert, wenn einer gesagt hätte: Okay, mal schauen. Ich nehme mal das, was da ist und bete dafür und wir gucken mal. Vielleicht hätte das geklappt. Ich glaube, dass Gott uns manchmal mehr zutraut als wir selber oder dass wir manchmal einfach nicht uns genug zutrauen. Gott traut uns eine Menge zu. Liebe Gemeinde, ich hoffe sehr, dass Gott mich vor einer Panikzone bewahrt. Ich will nicht heute Mittag 50 Leute vor meiner Tür stehen haben, die essen wollen. Bitte. Seid barmherzig. Ich will aber bereit sein, mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen in die Lernzone und mich von Gott herausfordern zu lassen. Ich möchte immer mehr bereit sein, mitzumischen, mich stören zu lassen und Gott zu erleben und mich für das einzusetzen, was in dem Moment dran ist. Amen.